Liebe Gemeinde, ich hoffe, dass ihr alle eine Karte auf eurem Platz gefunden habt. Das ist die gleiche wie schon letzten Sonntag. Wer hat keine? Einmal bitte melden und verteilt doch nochmal, wo welche über sind, bitte. Da kommt schon eine. Noch jemand? Sehr schön. Ein Bild von Sieger Köder mit der Thematik die Berufung der ersten Jünger. Und ich lese dazu den Text aus Lukas 5, das ist auch der gleiche wie letzten Sonntag. Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Die Berufung der ersten Jünger. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch. Und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie einen solchen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Liebe Gemeinde, Jesus ruft Menschen. Er gewinnt Menschen dafür, ihm zu folgen. Sie verlassen ihr gewohntes Leben und machen sich auf den Weg in ein Abenteuer, in das Leben mit Jesus. Natürlich unterscheidet sich das Leben dieser ersten Jünger damals zur Zeit Jesus von dem Leben als Jünger Jesu heute. Trotzdem gibt es einige Prinzipien der Jüngerschaft, die damals wie heute gelten, und damit wollen wir uns beschäftigen. Damit haben wir letzte Woche schon angefangen. Wir haben uns schwerpunktmäßig mit dem beschäftigt, was Gottes Part ist, und haben uns Folgendes vor Augen geführt: Wir sind gerufen von Jesus. Nicht wir rufen uns oder entscheiden uns, Jesus ruft uns. Wir sind zweitens gerufen zu Jesus, in eine Beziehung hinein. Nicht in eine Theorie oder in eine Lehre, sondern in eine lebendige Beziehung. Und drittens, wir sind gerufen zur Gemeinschaft, nämlich mit anderen Menschen, die Jesus folgen. Heute geht es weiter mit Prinzipien der Jüngerschaft, in denen es schwerpunktmäßig um unseren Part geht. Also von daher wird es vielleicht ein bisschen auffordernder. Aber ich hoffe, ihr habt im Ohr erstmal diese Grundlage. Gott hat erstmal getan und tut. Und dann kommt unser Part. Aber der kommt. Und deshalb gibt es heute fünf Stichworte. Ich habe die auch auf einem kleinen Papier, das ich euch nachher in die Hand drücken kann, mit den gröbsten Überschriften. Wir sind gerufen zum Gehorsam. Ich liebe dieses Wort überhaupt nicht. Ich mag es überhaupt nicht. Gehorsam. Es wurde viel zu viel Schindluder mit diesem Wort getan. Politisch, militärisch, pädagogisch, auch geistlich. Gehorsam sein, ohne nachzudenken, ohne Eigenverantwortung, das ist gefährlich. Aber, das muss auch ich eingestehen, es gibt eine gute Seite des Gehorsams. Petrus sagt das hier so ganz kurz zusammengefasst: Auf dein Wort hin, Jesus, werfen wir die Netze nochmal aus. Petrus entscheidet sich dafür, das zu tun, was Jesus sagt. Er entscheidet sich dafür, ihm zu vertrauen. Gehorsam aus Vertrauen. Ich traue dem anderen zu, dass er es besser weiß als ich, dass er das Gute will und kann für mich und für alle anderen. Das ist die Grundlage für Gehorsam. In Römer 12 sagt Paulus, dass der wahre Gottesdienst darin besteht, dass wir uns Gott hingeben und unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen. Und dann sagt er, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Liebe Gemeinde, es gibt einen Unterschied zwischen uns und Gott. Gott ist Gott und wir sind wir. Gott ist der Schöpfer, wir sind Geschöpfe. Gott ruft uns das Leben, ruft uns ins Leben, er schenkt uns das Leben und wir lassen uns ins Leben rufen und lassen uns das Leben schenken. Gott liebt uns und liebt seine Welt, er erhält sie und uns am Leben. Und wir brauchen einfach Gottes Weisheit und seine Liebe, um unser Leben in dieser Welt zu gestalten. Gott gibt uns Maßstäbe an die Hand, nach denen das Leben in dieser Welt funktionieren kann. Wie zum Beispiel die Liebe zu den Menschen, Rücksichtnahme, dass wir einander nicht verurteilen, Stichwort Vergebung, das Bemühen um Frieden untereinander, Gott Raum geben im Leben, um nur einige Stichworte zu sagen. Wir als Menschen haben nicht immer die besten Maßstäbe, weil wir manches gar nicht sehen. Wir sind manchmal kurz, also ich bin immer kurzsichtig, aber manchmal sind wir auch so innerlich kurzsichtig und engherzig und wissen nicht immer, was das Beste ist. Zum Leben als Jünger Jesu gehört, dass wir versuchen, nach Gottes Prinzipien zu leben und sie in unserem Leben umzusetzen. Das bedeutet, Gott zuzugestehen, dass er es besser weiß als wir. Und dass wir versuchen, seine Maßstäbe und seinen Willen für uns als Priorität zu sehen. Das ist manchmal praktisch wirklich schwierig. Erstens wissen wir das nicht immer, was es genau ist in einer Situation, der Wille Gottes. Und zweitens, es lässt sich manchmal, nur mal um ein Beispiel zu nennen, eine Menge Geld einsparen, wenn wir bei Versicherungsfällen falsche Angaben machen. Nur einen kleinen Namen anders, das war nicht ich, sondern jemand anderes, und schon kriegt man den Betrag erstattet. Oder bei der Steuer, das ist so einfach. Zum Leben als Jünger Jesu gehört, Gottes Prinzipien auch dann umzusetzen, wenn es schwerfällt und wenn wir möglicherweise einen Nachteil davon haben. Petrus ist gehorsam, nimmt Jesus beim Wort, obwohl Erfahrung und Wissen total dagegen sprechen. Es spricht alles dagegen, jetzt nochmal die Netze auszuwerfen, das kann gar nicht funktionieren. Aber Petrus macht es. Und gewinnt unglaublich viel, und dabei meine ich jetzt gar nicht die Anzahl der Fische, sondern er erlebt Jesus. Er macht eine wirklich tiefe Jesus-Begegnung, die sein ganzes Leben verändert. Da, wo Petrus sich auf die Worte Jesu einlässt und entsprechend handelt, da geschieht Wesentliches. Wir sind berufen zum Gehorsam. Wir sind berufen zum Dienst, als nächstes Stichwort. Sobald Jesus Simon und Andreas ruft, ihm nachzufolgen, fordert er sie auf, Menschenfischer zu werden. Berufung zu Jesus ist auch immer Berufung zur Mitarbeit. Es geht beim Jünger Jesu sein nicht nur um uns, darum, dass wir gerettet sind. Denn Gott braucht uns für die Gestaltung dieser Welt. Wir sind wichtig. Gott will, dass wir mitmischen, dass wir uns einbringen, dass wir uns einsetzen in das Weltgeschehen. Und dass wir das Gute, was wir von Gott haben, in diese Welt bringen, zu den Menschen. Dazu hat er jeden von uns irgendwie begabt und befähigt. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Der Dienst gehört elementar zum Leben als Jünger Jesu dazu. Im Laufe der Kirchengeschichte ist Jüngerschaft etwas für Spezialisten geworden. Da hat sich etwas anderes eingeschlichen. Für normales Kirchenvolk schien dieses tatsächliche Leben in der Jüngerschaft eine Zumutung zu sein. Und man kam dann so auf die Schiene zu sagen, das ist etwas für besondere Leute, für Hauptberufene, für Priester, für Ordensleute, für Mönche, nichts für den normalen Christenmenschen. Das wurde dann erst später wiederentdeckt. Es wurde wiederentdeckt, Gott will Jünger, Jesus will Jünger, Menschen, die auch mit ihm leben, die nicht nur überzeugt sind im Kopf. Und dann legte man wieder den Schwerpunkt auf die persönliche Beziehung zu Gott, auf das Leben als Jünger. Abgesehen davon brauchen wir das für uns, für unser Glaubensleben, dass wir als Jünger Jesu leben und dass wir Aufgaben übernehmen. Ich habe das bestimmt schon öfter erzählt, aber für mich war das so eins der prägenden Beispiele, als mein Vater mich früher als Kind gezwungen, überredet, was auch immer hat, mit bei alten Besuchen dabei zu sein, wenn er Leute besuchte. Und ich musste dann meine Flöte einpacken und dann ging es los. Und meine Gefühle schwankten so zwischen Abwehr und ein bisschen Stolz, dass ich gebraucht wurde. Und dann passierte oft Folgendes, während ich dachte, ich opfere meine wertvolle Freizeit für einen Menschen, den ich kaum kenne, hat Gott mich in dieser Begegnung beschenkt. Erstens, weil ich gemerkt habe, der Mensch freut sich, wenn ich als Kind mit dabei bin und etwas vorflöte. Und bei der einen oder anderen Beziehung hat sich daraus tatsächlich noch mehr entwickelt. Eine Frau hat mich unter ihre Fittiche genommen, als ich Jugendliche war, und sie hat oft mit mir und für mich gebetet, mir Literatur gegeben, die mir wirklich weitergeholfen hat. Ich glaube, ich opfere etwas und werde beschenkt. Ich glaube, dass Gott so ist. Dass es so ist, wenn wir ihm dienen, dass wir oft die Beschenkten sind. Wenn wir uns zum Beispiel im Hauskreis engagieren oder wo auch immer ein Thema vorbereiten, dann ist das hoffentlich schön für alle anderen, aber wir sind doch oft die, die am meisten davon haben, weil wir etwas investieren, weil wir so viel daraus gewinnen. Das scheint ein geistliches Prinzip zu sein, dass Dienst an Gott und Menschen nie einseitig ist. Es ist nie so, dass wir nur etwas geben und uns opfern, sondern dass auch Gott uns darin immer beschenkt. Wenn wir Gott erleben wollen, dann müssen wir uns in den Dienst nehmen lassen. Das ist meine Überzeugung, auch wenn ich das gar nicht so gerne sage, weil dieses Wort müssen nicht so schön ist, finde ich. Ich glaube, Gott wird nicht immer mehr in uns hineinschütten, wenn wir den Drang haben, das für uns zu behalten, weil irgendwann platzen wir. Also das geht nicht. Wir können nicht einfach immer mehr aufnehmen, ohne das weiterzugeben. Manchmal wundern wir uns ja so ein bisschen darüber, dass wir nicht weiterkommen im Leben mit Gott. Das kann tatsächlich eine geistliche Verstopfung sein. Dass es einfach nicht fließt. Gott will uns auch Dinge geben, damit es fließt. Liebe nicht nur für uns, sondern für andere. Vielleicht müssen wir da mal wieder so eine Reinigung reinbekommen. Es gibt da einen geistlichen Zusammenhang, glaube ich. Kein Automatismus, aber ein Zusammenhang, dass wenn wir dienen, dass Gott uns dann wieder neu beschenken kann. Wir sind dazu berufen, bei Gott zu sein, in seiner Gegenwart. Aber wir sind auch dazu berufen, uns in Dienst nehmen zu lassen. Ein weiteres Stichwort: Wir sind gerufen zu einem einfachen Leben. Ein Jünger eines Rabbiners musste damals sehr wahrscheinlich in seiner Ausbildungszeit auf den meisten Teil seines Wohlstandes verzichten. Aber er konnte sehr stark damit rechnen, dass wenn er dann selber einmal so weit war, das irgendwie wieder ausgleichen konnte. Bei Jesus war das völlig anders. Jesus hatte selber ja kein Dach über dem Kopf oft. Er lebte in völliger Abhängigkeit von der Liebe und Treue seines Vaters, auch in Form von Menschen, die ihn unterstützten. Aber er wusste nicht, ob da immer jemand sein würde. Jesus fordert Menschen dazu auf, ihren Besitz zu verkaufen und den Armen zu geben. Jesus schickt seine Jünger an einer Stelle fort, ohne dass sie viel mitnehmen. Sie sollten, was sie brauchten, unterwegs sich schenken lassen. Jesus baute kein Haus, er wohnte nicht in einem Palast, er baute keine Scheunen und er vermehrte nicht seinen Besitz. Er war ein Umherziehender, ein Wanderprediger. Und doch hatte er alles, was er braucht. Von ihm konnten die Jünger lernen, was es bedeutet, im Vertrauen auf den himmlischen Vater zu leben. Und in Matthäus 6 sagt er, trachtet als erstes nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Natürlich gab es auch Jünger, die viel hatten und auch behielten. Viele von ihnen unterstützten ja Jesus und die Jünger, also andere als diese 12, sogar finanziell und materiell. Und trotzdem ist an vielen Stellen deutlich zu spüren, dass es Jesus um Einfachheit und Bescheidenheit geht. Darum, dass materieller Besitz sinnvoll eingesetzt wird und nicht zu einem Wert an sich wird, zu etwas, was man irgendwie haben und erreichen muss. Vielleicht müssen wir uns hin und wieder fragen, ob unser Wohlstand, den wir hier in Deutschland haben, nicht auch manchmal ein Hindernis sein kann. Ob unser Besitz, unsere Sicherheiten uns nicht manchmal auch von Gott fernhalten. Vielleicht, wenn wir dem zu viel Bedeutung beimessen und unser Herz daran hängen. Jesus redet davon, dass wir Schätze im Himmel sammeln sollen. Das muss ich mir manchmal sagen, wenn ich mir meine Bücher angucke oder andere Dinge, die sich stapeln oder Noten. Das sind schon auch Schätze. Gerufen zu einem einfachen Leben. Und ich habe heute so Stichworte, die sind alle nicht total schön. Wir sind berufen zum Leiden. Der Weg mit Jesus führt auch ins Leiden. Die Jünger mussten bereit sein, den Weg Jesu mitzugehen, und der führt sie auch ins Leiden. Ein Weg des Kreuzes. In Philipper 1 steht, Gott hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Das ist eine Gnade. Das ist schwer zu denken. Jesus selber hat ja oft versucht, seine Jünger vorzubereiten auf das Leiden, indem er über sein eigenes Leiden sprach. Aber da ging es den Jüngern wahrscheinlich so wie uns heute. Das Thema ist jetzt nicht so schön, dass man sich damit beschäftigen möchte. Jemand sagte das so, ich zitiere mal, für Jesus endete sein Leben mit Verachtung, Schmerz und einem qualvollen Tod. Der Jünger sollte nicht überrascht sein, wenn die Nachfolge Jesu auf den gleichen Weg führt. So ein Jünger ist nicht mehr als sein Meister. Warum sollte ihm das anders ergehen, so nach diesem Motto? Und wir wissen das von vielen Jüngern, die gelitten haben. Sie wurden verfolgt, ins Gefängnis geworfen, geschlagen, zu Tode gesteinigt, mit dem Schwert getötet. Und in den ersten Jahrhunderten gab es zum Teil furchtbare Christenverfolgung und in vielen Teilen der Welt heute auch. Liebe Gemeinde, Jesus beruft uns nicht in ein Leben ohne Leid. Das kommt später, dieses Leben ohne Leid bei Gott. Aber solange wir hier in dieser Welt leben, werden wir Schmerz erleben. Jesus bewahrt seine Jünger nicht vor allem Schmerz. Und wir selber sehen das ja auch, wir erleben das. Und auch als Gemeinde, als Einzelne nehmen wir Anteil an dem Schmerz von Menschen, an dem Leid, wenn Menschen krank sind, Trennungen erleben oder den Tod eines geliebten Menschen. Wir leiden an der Uneinigkeit der Christenheit. Wir leiden an Auseinandersetzungen über unwichtige Dinge. Wir leiden an unserer Sünde, an unserem Versagen. Wir leiden, weil wir oft noch so erdverbunden sind und nicht so himmelwärts gerichtet. Wir leiden an dem Leid der Menschen in dieser Welt. Wir leiden daran, dass es Menschen gibt, die Gott noch nicht kennen, die ihn ignorieren oder sogar ablehnen. Liebe Gemeinde, Jesus selber hat viel gelitten, und zwar nicht erst am Ende. Das verlieren wir manchmal aus dem Auge. Jesus weint über die Stadt Jerusalem. Jesus weint, als Lazarus stirbt. Jesus ist enttäuscht, als seine Freunde ihn im Stich lassen und verraten. Er muss damit umgehen, dass seine Familie ihn für verrückt erklärt. Jesus hat uns nicht versprochen, dass wir, wenn wir als seine Jünger leben, vom Leid verschont bleiben. Aber er verheißt seine besondere Nähe, eine besondere Verbundenheit mit ihm in diesem Leid. Und manchmal erleben wir in leidvollen Situationen tatsächlich eine besondere Tiefe des Lebens, die besondere Gegenwart Gottes. Wir erleben da, dass Gott uns besonders liebevoll ansieht und als wenn er sagt, ja, ich weiß, du leidest, aber ich bin genau jetzt da. Berufen zum Leiden. Und letztes Stichwort, wir sind berufen ohne Rücksicht auf Qualifikation. Und da geht es mir wieder besser, über dieses Stichwort zu reden. Das ist ein bisschen leichter. Die Rabbiner zur Zeit Jesu gaben sich nur mit den Schülern und Jüngern ab, die aus einem guten Kreise stammten, die intellektuell wirklich fortgeschritten waren und von denen man annehmen konnte, dass sie selber später gute Rabbiner sein könnten. Also es gab schon so ein gewisses Level, was diese Menschen haben mussten. Wenn wir uns das Level angucken, das Jesus bei seinen Jüngern anlegt, da kann man nur sagen, was für ein Level. Es sind Menschen, ganz normale Menschen, nichts Besonderes. Jesus beruft einen Querschnitt der normalen Bevölkerung zu seinen Jüngern. Fischer, Verachtete, einen zukünftigen Verräter. Sie alle beruft Jesus und sie alle liebt er bis zum Ende. Und wenn ich daran denke, bin ich erleichtert, weil ich weiß, es ist keiner ausgenommen. Kein Mensch ist zu schlau oder zu dumm oder zu komisch, um von Jesus berufen zu werden. Wie gut, dass wir darüber nicht entscheiden, sondern dass Gott in seiner Weisheit jeden Menschen dabei haben will. Gott will jeden, wir sind gemeint, jeder ist gemeint. Und das macht Gemeinde so bunt. Vielleicht für uns manchmal zu bunt, aber das ist das, was Gott will, was er sich erträumt. Dass jeder willkommen ist. Berufen ohne Rücksicht auf Qualifikation. Und auch zu hohe Qualifikationen, also zu viel Intellekt hindert nicht am Jünger Jesu sein. Das nur nochmal so nachgeschoben. Liebe Gemeinde, Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich wünsche uns, dass diese schöpferische Kraft des Heiligen Geistes, dieses neue Sein, das wir von Gott bekommen, wirklich auch praktisch werden lässt. Dass sich das entfalten kann in uns, in unserem ganz konkreten Leben als Jesu Jünger. Möge Gott uns dazu segnen. Amen.